So, hey zusammen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 23 und in dieser Episode reden wir über die Hamstrings. Was machen die Hamstrings? Wieso verletzen wir die eigentlich so oft? Was könnt ihr Athleten machen in dieser Zeit, auch wenn wir jetzt sehr viel daheim sind? Wie könnt ihr die trotzdem kräftigen? Wie könnt ihr euch ein Verletzungsrisiko reduzieren und euch eigentlich auf die Saison vorbereiten, wenn ihr nachher wieder so ein bisschen in einen normalen Trainingsalltag, in eine normale Trainingswoche wieder mit reinkommt. Heute wieder mit dabei unser Sportphysio, der crazy, charismatische und krass konkrete Patrick Bröller. Patrick, wie geht's dir?
Servus Janosch, wir sind live on air. Ich bin live on air. Auch zu Zeiten des Coronavirus sind wir immer noch live on air. Mir geht's top, also tipptopp. Hab gerade Urlaub und ja, genieße gerade die entschleunigte Zeit hier in der Schweiz. Und wie läuft's bei dir?
Ja, die Umstände entsprechend auch gut. Viel am Trainieren, viel am Lesen, viel verrissen. Gerade im Garten helfen. Ein bisschen so arbeiten, wo man sonst nicht so mega dazukommt.
Ja, ich hab gesehen, dass du gerade sehr aktiv bist, fleißig bist in Bezug auf Triathlon-Wettkampf.
Ja, also eben, was für ein Wettkampf das genau wird, noch nicht ganz sicher, aber ich habe mega Gefallen daran gefunden, so ein bisschen für einen Triathlon zu trainieren, vielleicht mal olympische Distanz, das ist ich glaube 1,6 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Velo, 10 Kilometer Rennen. Ich habe gefunden, das ist eine Distanz, die ich noch fertig bringen sollte. Und jetzt bin ich für das ein bisschen am Vorbereiten und das einzige Element, das halt nicht gerade super trainierbar ist zurzeit, ist Schwimmen. Alle Hallenbäder sind zu. Obwohl ich noch Neopren habe, bin ich letztes Mal in Zuckersee probieren, aber 14 Grad sind sehr kalt.
Mehr zu kalt.
Ja, es ist für den Körper ist es eigentlich noch gegangen, aber sobald der Kopf 10 Sekunden, 15 Sekunden unter Wasser ist zum Kraulen, habe ich sofort Hirnfrost bekommen. Und habe gedacht, lassen wir es lieber. Und dann tue ich noch ein bisschen abwarten. Gut, wenn wir es gerade so ein bisschen von dem gehabt haben, von Vorbereiten auf die super Saison. Hamstring-Verletzungen, das tritt bei Athleten, das ist eine der häufigsten Verletzungen bei Spielsportarten, wo sehr viel gerannt wird, zum Beispiel bei Leichtathleten, bei Läufern, aber auch bei Fußballer, American Football Spieler etc. Vielleicht kannst du einfach kurz darauf eingehen, Hamstrings, was ist das eigentlich, was machen die genau und wieso sind die so anfällig auf das oder wieso verletzen Athleten so oft ihre Hamstrings?
Okay, starten wir. Ja, die Hamstrings, das ist eine sehr interessante Muskelgruppe, eine zweigelenkige Muskelgruppe und deshalb auch sehr anfällig für Sportverletzungen. Sie zieht ja vom Becken runter zum Kniegelenk und macht, also die Funktion ganz einfach erklärt, macht im Kniegelenk eine Beugung und in der Hüfte eine Streckung. Genau, das bedeutet, wenn der Muskel sich verkürzt, dann hast du eine Beugung im Kniegelenk und eine Streckung in der Hüfte. Das Gegenteil, die Dehnung wäre dann, was wäre das? Das wäre typisch eine Streckung im Kniegelenk und eine Hüftbeugung. Mhm. Genau, und da hat man eigentlich maximalen Strain, maximale Spannung auf die Muskeln, auf die Sehnen, auf den ganzen Bandapparat. Und jetzt zum Beispiel, also ich spezialisiere mich oder habe meinen Fokus vor allem auf Fußball, da gibt es auch den meisten Research darüber. Und wenn man sich mal anschaut, die Verletzungen, wo die genau stattfinden, prozentuell gesehen, bei Spielern, die jetzt, also jetzt abgesehen vom Torwart, finden 43% der Verletzungen finden im Oberschenkel-Leistenbereich statt. Mhm. Und davon sind 15% dieser Verletzungen sind Hamstring-Verletzungen. Also wie du gesagt hast, Hamstring-Verletzungen sind die am häufigsten vorkommenden Verletzungen im Fußball. Circa liegen bei 13-15%. Und das hat auch einen ökonomischen Aspekt, weil das auch die häufigste Ursache ist für den Ausfall und für die verloren gegangene Zeit oder Spielzeit, Trainingszeit. Und das ist viel Geld, was da verloren geht. und du denkst, was der Cristiano Ronaldo kostet, wenn der nicht spielen kann. Du musst den Juventus Turin, musst ihn erhalten. Na, aber das ist, wie gesagt, das ist eigentlich die häufigste Verletzung. Das Besondere an Hamstrings ist aber, dass der Ausfall nicht so lange ist. Man sagt durchschnittlich, je nachdem, es gibt verschiedene Grade an Verletzungen, aber meistens so zwischen 17 Tage bis zu 60, 70 Tage, so in etwa.
Und wenn man jetzt von dieser Range redet, von diesen 16 Tagen bis 60, 70 Tagen, was ist eigentlich das, was das beeinflusst? Ist das der Grad von der Verletzung? Ist das, wenn man zum Beispiel sagt, hey, man hat eine leichte Zerrung? Oder wie wird das genau eingestuft?
Mhm, interessante Frage. Also prinzipiell wird es eingestuft in drei Grade, Grad 0 bis Grad 3. Und was verständlich ist oder klar ist, Grad 0 hat eine schnelle Return-to-Play-Zeit. Das sind aber sehr wenige. Die meisten Fälle sind Grad 1, was man so weiß, rein aus den Studien. Das sind circa, glaube ich, 56% aller Verletzungen sind Grad 1-Verletzungen. Da haut man, das bestätigt man eigentlich über ein MRI. Da sieht man ein Ödem. Und das heißt eigentlich, bei Grad 1 hast du keine richtige Ruptur. Es ist mehr so eine Zerrung, Paschruptur. Und erst ab Grad 2
also hast du keine komplette Zerrung.
Ja, genau, das ist mehr Zerrung, Strain, darum sagt man das Strain. Und eine richtige Rupture-Ruptur hat man eigentlich erst bei Grad 2 und Grad 3 und da hast du dann viel längeren Return to Play. Und deshalb ist cool oder interessant für uns, die meisten sind Strains, die haben eine Return to Play-Zeit von 2 Wochen meistens. Mhm. Auch noch ein wichtiger Punkt ist noch, und das glaube ich, auf das gehen wir heute auch noch genau ein, man muss auch noch differenzieren bezüglich des Verletzungsmechanismus. Und man weiß auch, dass es gibt grundsätzlich diesen High-Speed-Running-Injury-Mechanismus und diesen Slow-Stretch-Mechanismus. Ja. Und dieser Slow-Stretch, das passiert vor allem bei Tänzer oder ja, Balletttänzer. Und die haben anscheinend eine längere Heilungs- oder Genesungszeit, brauchen eine längere Zeit bis zum Rückkehr zum Sport.
Also Slow-Stretch-Verletzungen im Vergleich zu den High-Speed-Verletzungen.
Richtig, ja.
Und was ist denn der Grund für das? Weil man könnte eigentlich so ein bisschen meinen, wenn man High-Speed voll am Sprinten ist und dann eine Hamstrings-Verletzung passiert, dass die vielleicht gravierender könnte sein als so eine Slow-Stretch-Verletzung.
Gute Frage. Ich glaube, ein Grund ist sicherlich die Muskulatur, welche Muskulatur betroffen ist. Grundsätzlich die Hamstrings, Sie sprechen immer von Hamstrings, ja, aber nicht genau definiert, was die Hamstrings sind. Die bestehen eigentlich aus Bizeps femoris, hat einen kurzen, langen Kopf. Dieser Muskel ist am häufigsten betroffen, vor allem bei Fußballer. Das ist typisch das Resultat eines High-Speed-Running-Injury-Mechanismus. Aber bei einem Slow-Stretch-Mechanismus ist, glaube ich, vor allem, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es der Semitendinosus oder Semimembranosus ist, einer von diesen medialen Muskeln. Also es gibt einen Bizeps femoris, Semitendinosus und Semimembranosus, das sind diese drei und eventuell auch noch der Adductor magnus. Genau, das kann sein, dass es vielleicht ein anderer Muskel ist, der eventuell länger braucht zur Regeneration. Vielleicht ist es auch durch diesen Stretch, ich weiß nicht, betrifft es mehr auch die Sehne oder mehr diesen Übergang zwischen Muskel und Sehne? Bin mir nicht genau sicher. Das müssen wir nochmal nachschauen.
Okay. Und jetzt, was halt auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist für Leute, die schon mal eine Hamstringsverletzung gehabt haben, die haben ein viel höheres Risiko, wieder zum Beispiel eine Zerrung zu haben, wenn sie wiederholt die gleichen Sportarten machen, mit einer höheren Belastung, ohne sonst nebenbei dem ein bisschen probieren entgegenzumachen. Und was können jetzt die Athleten, die jetzt nicht mit Vereinen können, nicht mit Gym oder in den Kraftraum können, was können die daheim machen? Wie könnte man so etwas angehen, um die Posterior Chain, die hintere Kette, vor allem die hintere Oberschenkelkette, zu kräftigen?
Also du sagst noch, ich bin im gesunden Zustand und möchte präventiv arbeiten. Habe ich es richtig verstanden?
Das, also ich glaube, wir können gerade ein bisschen auf beide sein. Also man ist gesund und will das beibehalten. Und man hat vielleicht, man ist zur Zeit gesund, aber man hat vor einem Jahr, vor 2 Jahren auch schon mal eine Hamstring-Zerrung gehabt und man will das möglichst verhindern.
Okay.
Das Risiko reduzieren.
Okay, ja. Also ich glaube, Zuallererst muss man mal klar machen, klar definieren, dass Verletzungen sehr multifaktoriell sind. Okay, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und deshalb müssen wir auch verschiedene Punkte versuchen zu beeinflussen. Und es gibt viele, man spricht von modifizierbaren, nicht modifizierbaren Risikofaktoren. Und ich glaube, die wichtigsten Faktoren, die wir beeinflussen können, ist einerseits mal die Kraft der Hamstrings, vor allem in der Exzentrik. Das ist auch nachgewiesen, vor allem aus der Gruppe von Australien, von Born und Timmins. Die haben das eigentlich sehr exzellent nachgewiesen, dass es so einen Quadrant of Doom gibt. Und das bedeutet, dass man, wenn man eine Kraft hat der Hamstrings unter 300 Newton, da hat man ein signifikant erhöhtes Risiko für Hamstring-Verletzung. Das heißt, die Kraft ist mal Nummer eins, vor allem in der Exzentrik. Und dann ist der zweite Punkt die Fasziellänge. Das weiß man auch, je kürzer die ist, man sagt unter 10, 11 Zentimeter, dann hast du auch ein erhöhtes Risiko. Ist auch nachgewiesen worden. Genau. Dann wird immer heiß diskutiert die Flexibilität. Da ist man sich nicht ganz so einig, aber könnte man auch mitnehmen. Dann ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor auch der Core, die Rumpfstabilität, vor allem beim Sprinten. Und da kommt dann die Sprintmechanik in Diskussion. Weil wenn du sprintest, ist immer interessant, wie steht dein Becken? Und man weiß jetzt immer mehr, dass Leute, vor allem Fußballer, die jetzt nicht so ideal sprinten können, die eher wie soll ich sagen, ein Becken haben, das nach vorne gekippt ist, man spricht von einem Anterior Tilt, dann du hast du automatisch eine erhöhte Spannung auf den Hamstrings, nur durch die Beckenposition. Das ist auch nachgewiesen, dass Personen, die so ein Muster haben, auch ein erhöhtes Risiko haben.
Also für die, wo das ist eigentlich, wenn das Becken mit dem Anterior Tilt heisst, das Becken nach vorne, das ist wie eigentlich, wenn ihr liegt, also ich könnte vorstellen, es wäre wie liegt in einem Hohlkreuz, das heisst, das Becken durch die Beckenposition wird nachher die Spannung oder die Länge von dem Muskel eigentlich verändert, wo also die Spannung, die auf den Muskel wirkt, wird durch die Position verändert.
Richtig. Und es kommen auch Studien raus, ich weiß nicht genau, wann die kommen, aber ich habe schon die ersten Tweets gelesen, dass man anscheinend durch ein spezifisches Trainingsprogramm diese Position auch im Sprint beeinflussen kann. Das ist eigentlich sehr interessant. Und ein wesentlicher Faktor ist sicherlich auch die Müdigkeit. Da ist man sich auch nicht ganz einig, aber man sagt auch oft, wenn man müde wird, ist dadurch auch die Verletzungswahrscheinlichkeit auch höher. Durch geht es auch darum, die Resilienz zu stärken. Und ein Punkt ist hier nicht noch diese nicht modifizierbare Faktor. Und das muss man auch klar ansprechen. Diejenigen Personen, die bereits eine Verletzung hatten, die haben signifikant ein erhöhtes Risiko für eine Re-Injury. Und das muss sich jedem bewusst sein. Das ist der größte Risikofaktor.
Ja, ich glaube, ein Punkt, wo man auch noch ein bisschen drin hat, wenn ihr jetzt wisst, hey, wie würden wir jetzt gerne anfangen und wie tut man etwas Kräftiges probieren, vor allem wenn es in die Endphase von dieser Kräftigung geht, das auch sportspezifisch oder sehr, sagen wir mal, bewegungsspezifisch zu trainieren. Das heisst, wie wir vorher auch kurz angedeutet haben, dass ein Tänzer vielleicht die Hamstrings nicht gleich wird kräftigen oder mit der gleichen Intensität, mit dem gleichen Tempo, mit der gleichen Range of Motion zum Beispiel. Bei der Tanz hast du komplett andere Range of Motion vom Gelenk als bei einem Fußballer zum Beispiel. Vielleicht nicht gerade immer, wenn der Ibrahimovic wieder irgendein Problem hat. Aber genau, das heißt, dass man dort dann auch in den verschiedenen Ranges probiert, die Hamstrings zu kräftigen. Jetzt einfach mal anfangen. Was für Arten, wie kann man die Hamstrings kräftigen, die Hinterkette? Ich glaube, wichtig dort auch zu sagen ist, dass man wie immer in einem Krafttraining die Progressive Overload, das heißt, man soll Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche den Reiz, den man in den Muskel gibt, aufbauen. Also fangen nicht an und machen einbeinige Nordic Hamstring Curls mit Gewicht und was für einem Tempo, das wird nicht gut rauskommen. Das langsam steigern. Der Körper ist zwar anpassbar, aber er braucht trotzdem Zeit. Wie kann man das machen? Zum Beispiel Das einfachste und eine von der sichereren Varianten, um in ein Krafttraining einsteigen, sind zum Beispiel isometrisches Krafttraining. Das heisst, eine Position zu heben oder eine Muskellänge, dass die gleich bleibt. Das ist isometrisch, dass die Muskellänge gleich bleibt. Und dort könnt ihr in einem relativ sicheren Trainingsumfeld den Muskel kräftigen. Falls ihr euch gerade nicht unter der isometrischen vorstellen könnt, stellt euch vor, für die Hamstrings, ihr liegt auf dem Bauch, ihr tönt den Fuß anziehen, sodass das Knie und der Boden 90 Grad haben. Und nachher habt euren Kollegen euren Fuß und ihr probiert die Ferse anzuziehen, aber er gibt euch so viel Druck, dass die Ferse sich eigentlich nicht bewegt. Oder ihr könnt das mit einem Band machen oder was auch immer. Oder auch so eine klassische isometrische Übung wäre ein Wall-Sit, an die Wand sitzen, zum Beispiel für den vorderen Oberschenkel. Das heisst, mit der Isometrie könnt ihr auch verschiedene Winkel trainieren. Das heisst, ihr könnt im Closed-Winkel, das heisst, wo die Ferse ganz nah angezogen ist, könnt ihr trainieren. Und dann könnt ihr alle 15 Grad könnt ihr die verschiedene Range of Motion isometrisch kräftigen, einfach mal zum Starten, zum Schauen, wie fühlt sich das gerade an, vor allem, wenn ihr vor kurzer Zeit vielleicht auch mal eine Verletzung habt. Nachher kann man anfangen mit exzentrischen Bewegungen oder konzentrischen Bewegungen, nicht mit einem mega hohen Tempo oder mega hoher Intensität, aber dort langsam anfangen. Das ist eigentlich wie ein Bizeps Curl. Könnt ihr einen Hamstring Curl machen, wo ihr am Boden seid, das Theraband an die Wand tun oder eine kleine, es gibt auch so Ankle Weights, so Gewichts, die ihr könnt an die Fußgelenke tun, oder ihr könnt sagen, Mami, komm, halt mal schnell meine Ferse. Dann könnt ihr das manuell machen, oldschool. Und dort langsam anpassen, vielleicht dort eher ein bisschen mit mehr oder mit viel Wiederholungen anfangen, nicht mit mega, mega, mega starkem Widerstand. Und dann das wieder ein bisschen aufbauen. Und dann könnt ihr anfangen, zweibeinige und einbeinige Sachen machen. Oder ihr bringt ein bisschen Stabi ins Spiel. Zum Beispiel gibt es so den typischen Hamstring Curl, wo ihr auf dem Rücken liegt und nach einem Gymnastikball oder einem Black Roll unter eure Fersen tönt. Die Hüfte ist vom Boden weg und dann könnt ihr die Ferse anziehen, strecken, anziehen, strecken. Dann könnt ihr mit verschiedenem Tempo arbeiten. Ihr könnt den Muskel dort konzentrisch, exzentrisch, wenn ihr wollt, auch isometrisch belasten. Das heisst, ihr könnt dort ein bisschen ausprobieren. Wichtig, wie wir auch schon immer wieder gesagt haben beim Krafttraining, probiert den Muskel, wenn ihr dann auch euch genug sicher seid und nicht mega stark Schmerzen habt oder ihr findet mal, fühlt sich gut an, tünt den Muskel auch gut ausbelasten. Wenn ihr da immer nur sagt, hey, ich mache 10 Wiederholungen, weil auf dem Papier steht 10 Wiederholungen, aber irgendwie passiert nichts und ihr spürt nichts und es ist mega leicht und es wird nicht angestrengt, dann ist das für den Muskel kein genug grosser Reiz, um die Adaptation, um die Anpassung zu machen und zu sagen, mal, ich muss jetzt stärker werden. Ganz simpel, metaphorisch gesagt, ganz einfach. Und später kann man dann immer noch dort anfangen mit Komplextraining, Krafttraining zusammen mit Sprüngen, einbeinige Sachen, einbeinige Sprünge, plyometrische Sachen, hin und her und hin und her. Oder was würdest du so ein bisschen sagen, rein vom Aufbau oder vom Anentasten her, wenn man jetzt zum Beispiel schon mal eine Verletzung gehabt hat, würdest du das auch so eben angehen?
Genau, ich würde es auch so aufbauen, wie du gesagt hast, die Progression ist wichtig und das, der Prinzip des Trainings wirksam Reiz ist. Und ein wesentlicher Punkt ist auch noch, man weiß auch, rekurrierend auf den Studien, vor allem von Born, dass verschiedene Muskeln durch verschiedene Übungen spezifisch aktiviert werden können. Und das ist sehr interessant. Und zum Beispiel, Gedankenspiel, wir wissen, dass der Bizeps femoris, das ist der Muskel, der lateral verläuft, also seitlich verläuft, außen häufigst betroffen ist, vor allem bei Sprinter. Oder bei Fußballspielern, überall dort, wo ein Antritt, ein schneller Antritt vorhanden ist, wo eine Power-Bewegung vorhanden ist, genau. Und wir wollen jetzt genau diesen Muskeln ja spezifisch aktivieren. Das ist das Ziel. Das Ziel nach einer Verletzung ist es ja eigentlich, diesen Muskel wieder zu kräftigen, wieder zu stärken. Das Problem ist auch oftmals, dass nach einer Verletzung eine Inhibition vorliegt, eine Hemmung. Und umso wichtiger ist es dann, vor allem mit einer Isometrik anzufangen, weil das scheint diese Hemmung zu reduzieren und dann eigentlich schon sehr relativ schnell zügig in die Exzentrik zu gehen. Wo auch Schmerz, hat man auch immer gesagt früher, ja, mit keinem Schmerz trainieren, jetzt weiß man, dass man eigentlich mit einem gewissen Schmerz sogar trainieren kann und auch Vorteile hat. Das ist auch die Studie, die du jetzt vor kurzem auch veröffentlicht hast auf Instagram
Von Hickey.
Von Hickey, genau, et al. 2019. Genau, und das war jetzt ein Beispiel. Ein Beispiel für die seitlichen Hamstrings, das wären zum Beispiel hüftdominante Übungen. Was bedeutet hüftdominant? Das bedeutet, Übungen zu machen wie Romanian Deadlift, also rumänisches Kreuzheben oder 45 Grad Hip Extension Übungen. Das sind so perfekte Übungen, wo du eigentlich die Hamstrings aktivierst, aber vor allem aus der Hüfte. Das sind hüftdominante Übungen, die speziell die seitlichen Muskeln aktivieren. Okay, dann wäre noch möglich, ein bisschen den Fuß nach außen zu rotieren bei Übungen, wie zum Beispiel Deadlifts, bei Squats, einfach ein bisschen nach außen rotieren, bei Leg Curls zum Beispiel. Dadurch ermöglicht man eine größere Aktivierung dieser Biceps femoris, weil er auch ein Außenrotator ist. Dann zum Beispiel ist es wichtig, auch die medialen, also die inneren Hamstrings zu aktivieren. Das schafft man mit kniedominanten Übungen. Das wären, wie du auch angesprochen hast, Sliders oder zum Beispiel eine hervorragende Übung, Nordic Hamstrings, die ist einfach nachgewiesen, die 50 bis zu 70% Verletzungsreduktion, zu einer Verletzungsreduktion führt. Das ist, muss man vorstellen, eine 50 bis 70%ige Verletzungsreduktion der Hamstrings, nur durch die Ausführung dieser Nordic Hamstrings zweimal in der Woche. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Genau, Nordic Hamstrings wäre super, Leg Curls auf der Maschine oder Sliders, die haben die höchste Aktivierung. Aber die Nummer 1 Übung, und das weiß man immer mehr, ist der Sprint. Also Sprint toppt alle Übungen. Die hat an Abstand gesehen die höchste Muskelaktivierung in allen drei Muskeln. Und das Besondere auch noch beim Sprinten ist, oder im Sprint ist, dass du sehr eine spezifische Muskelaktivierung hast, plus auch in der spezifischen Muskellänge trainierst. Der Bizeps femoris hat die höchste Aktivierung oder meistens die Spannung in der Endschwungphase. Und das kann genau durch den Sprint gezielt trainiert werden. Das ist eigentlich das Spezifischste, was du machen kannst. Und das ist das, deshalb ist auch mein Credo, progressiv Sprinten zu beginnen. Also Sprinttechnik ist wichtig, hat man vorher auch angesprochen. Daher Sprint-Drills machen, versuchen die progressive aufbauen und dann mit Sprinten beginnen. Und da langsam starten und dann immer mehr die Distanz und die Intensität erhöhen. Wichtig ist aber schon, man muss schon mit einer gewissen hohen Intensität sprinten. Also es bringt nicht irgendwie sprinten, sondern es muss schon über 80-90% des Max-Speeds sein, um auch diese Aktivierung zu bekommen.
Mhm. Ich glaube, dort ist halt einfach gleich auch wichtig, wenn man zum Beispiel akut oder einfach vor kurzem mal eine Verletzung gehabt hat, vielleicht nicht mit dem Sprinten anzufangen. Das heisst, so wie wir es vorher gehabt haben, vielleicht mal isometrisch anfangen. Nachher konzentrisch, exzentrisch oder zum Beispiel Fersenläufe machen auf den Rücken, Hüfte rauf, mit den Füßen ein bisschen reinlaufen, rauslaufen, Hamstring Curls, einbeinige Deadlifts, einbeinige Toe Touches, Glute Bridges, einbeinige Glute Bridges. Mal mit so Kräftigungsüben anfangen und erst nachher in die höheren Tempo, in die höheren Beschleunigen, in die höheren Kürzungszyklus reingehen und am Sprint anfangen arbeiten. Das heisst, vielleicht nicht mit dem Sprint anfangen, aber den Sprint auch nicht einfach beiseite lassen und sagen, nein, ich mache das erst, wenn ich Sport mache. Ihr könnt euch vorstellen, die Rehab, die Rehabilitation ist eigentlich erst zu Ende, wenn ihr die Bewegungen, die ihr im Sport könnt, ohne sehr, sehr stark müsst konzentrieren, dass ihr die gleich könnt auch machen könnt. Nicht, dass ihr sagt, hey, ich kann Hamstring Curl von 100 Kilo, top, ich kann jetzt wieder sprinten. Nein, so ist es nicht. Auch wenn das ein sehr kräftiger Hamstring ist, muss der immer noch spezifisch belastet werden. Oder eben, was wir vorher auch gesagt haben, ist, dass man braucht vielleicht auch eine gewisse Ausdauer in den Hamstrings, eine gewisse Kraftausdauer. Weil wir wissen auch, wie wir vorher erwähnt haben, was immer und immer und immer wieder gezeigt wird, ist, dass in der zweiten Spielhälfte oder im letzten Viertel oder im letzten Drittel die meisten Verletzungen oder sehr viel mehr Verletzungen passieren als ganz am Anfang. Das liegt einfach ganz unter anderem darum, dass die Leute dann ermüdet sind. Wenn man ermüdet ist, ist man vielleicht auch weniger konzentriert, man reagiert schnell, man reagiert langsamer. Und durch das können auch schneller mal Verletzungen passieren. Und dort zum Beispiel, sagen wir, sehr hamstring-spezifisch, was man dort zum Beispiel auch hat, eine Übung, die ich auch super finde, sind die Hamstring-Tantrums. Entweder mit dem Band oder mit dem Gymnastikball. Ihr könnt zum Beispiel ein Band spannen, könnt auf den Bauch legen und dann könnt ihr das Band etwa auf Mitte Schienbein oder überhalb von Mitte von der Schienbein spannen, so 30 cm oberhalb. Und nachher tun wir einfach anziehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wie so ganz schnelle. Das heisst, sie probieren wirklich ganz schnell dort in den Gymnastikball reinziehen oder ins Gummiband reinziehen. Und auch dort könnt ihr verschiedene Muskellängen trainieren. Ihr könnt sehr tief vorne anfangen und immer näher anziehen, den Winkel immer kleiner machen und dort eigentlich die verschiedenen Ranges of Motion vom Kniegelenk trainieren und so auch die Hamstrings-Muskulaturen in verschiedenen Längen kräftigen und auch ein bisschen auf andere Art trainieren. Weil ihr müsst dort Gegenwiderstand schnell reinziehen. Ihr arbeitet mit dem Tempo, was man im Sport auch oft hat. Es geht eher in Kraftausdauer, man kann den Muskel dort sehr gut ermüden und es ist einmal eine Abwechslung vom längsamer durchgeführten, sagen wir, Glute Bridge oder Deadlift oder sonst etwas. Also es ist auch wichtig, dass ihr dort den Muskel auf verschiedene Arten probiert eigentlich zu trainieren.
Ich glaube auch, es gibt ja eine Vielfalt an Übungen, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, wie man die Übungen auswählen sollte, sind einerseits, bau mindestens eine Hüft- und kniedominante Übung ein, damit aktivierst du alle drei Muskeln. Dann macht es Sinn, vor allem mindestens eine exzentrisch dominante Übung einzubauen, wie zum Beispiel Nordic Hamstrings oder Leg Curls auf der Maschine, beidbeinig anziehen, einbeinig loslassen, perfekte Übung. Oder coole Übung, also zusätzlich würde ich machen, isometrische Übung, weiß man jetzt auch, vor allem die Studienartikel von Bas van Huren, die aufzeigen, dass isometrische Aktivität auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, vor allem für Sehnen. Die Sehnensteifigkeit wird besser. Und es ist auch so, dass du in der Standphase beim Sprint hast du eine isometrische Kontraktion. Und deshalb ist es wichtig, auch isometrisch zu trainieren. Und vor allem macht es auch Sinn, deine Ermüdigkeit, diese Resilienz zu stärken, diese Fatigue-Resilienz zu stärken mit Isometrik. Dann macht es Sinn, Übungen auszuwählen, die vor allem eine lange Muskellänge haben, also Long-Lever-Übungen, wo du wirklich maximal gedehnt wirst. Zum Beispiel Romanian Deadlifts ist hier wieder perfekt. Mhm. Und dann, nächster Schritt wäre dann immer sportartspezifischer zu gehen, wie du gesagt hast, mit diesen Fitball-Übungen, wo du einfach dynamischer wirst, dynamisch reaktiv. Und dann schlussendlich geht es darum, wirklich um High-Speed-Running, also maximales Sprinten. Das ist eigentlich die King-Übungen. Da wollen wir alle hin, koppelt mit dynamischen, explosiven Bewegungen, wie Fitball, mit Katapult, da gibt es ja verschiedene Varianten. Und ich glaube noch ein Punkt, man weiß auch, dass sehr geringer Volumen ausreichend ist, um die Kraft und auch diese Muskellänge erhalten zu können. Und da sind wir bei 2 Sätze à 4 Wiederholungen. Das sind 8 Wiederholungen pro Woche, die ausreichend sind, um diese Anpassungen zu erhalten. Man weiß aber, wenn man das aufhört, ist es innerhalb von 1-2 Wochen sind diese Fasziklängen wieder weg. Also diese Länge hat sich wieder, ist wieder reversibel. Mhm. Das ist auch spannend. Ja.
Ein Punkt, den wir einfach ganz kurz ansprechen könnten, weil ein Teil, der viel weniger verletzt wird, natürlich ist halt die vordere Oberschenkelmuskulatur. Die wird halt eigentlich in der Sportart auch sehr viel strapaziert, aber wird eigentlich selten, zum Beispiel jetzt überdehnt. Wie man sieht, oder exzentrisch so stark beansprucht, dass man eine Zerrung hat, wie man das jetzt zum Beispiel bei der Posterior Chain, bei der hinteren Kette, Hamstrings, viel mehr hat. Aber das, ich finde, das ist, kann oft auch der Grund sein, wieso sich die Hamstrings mehr verletzen. Man tut sich so gern immer darauf fokussieren, wenn man sagt, hey, man redet vom Beintraining, Quadrizeps, vordere Oberschenkelmuskulatur, Leg Extension, Bypress, Squats etc. Natürlich tun Squats auch die hintere Kette kräftigen, aber ich habe das Gefühl, oft, wenn die Leute an das Beintraining denken oder wenn oft Athleten das Beintraining machen, ist sehr oft wird eher von der vorderen Kette geredet. Wo gerne von der hinteren Seite geredet wird, ist zum Beispiel bei der Wettli. Aber ich habe das Gefühl, der hintere Oberschenkel, der wird gerne mal ein bisschen vernachlässigt. Heisst nicht, dass man das jetzt nie macht, aber es geht darum, die Disbalance möglichst auszugleichen und eigentlich einen möglichst gleichen Krafterhalt auf beiden Seiten. Das heisst, das Agonist-Antagonisten-Verhältnis von jetzt zum Beispiel Kniestreckung und Kniebeugung möglichst können aufrechtzuerhalten. Das wird nie genau gleich sein, aber wenn ihr sehr, sehr starke Defizite habt und einen extrem starken Unterschied zwischen Kniestreckung mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur und Kniebeugung mit der hinteren Oberschenkelmuskulatur, werdet ihr dort auch ein erhöhtes Risiko haben für eine Verletzung, jetzt zum Beispiel eben bei höheren Sprintbewegungen oder bei, vor allem während dem Sport, während dem Match, bei unerwarteten Bewegungen, wo man zack, schnell etwas beschleunigt.
Das ist auch der andere Punkt, oder was noch interessanter ist, Personen, die eine ACL-Verletzung hatten, also eine vordere Kreuzbandverletzung hatten und dann als Kreuzbandplastik die Hamstrings verwendet haben, die haben es auch nachgewiesen, glaube ich, bis zu 15 Jahre noch haben die eine signifikant reduzierte Aktivierung dieser Hamstrings während Übungen, sportspezifischen Bewegungen. Das ist dann der nächste Risikofaktor. Einerseits der nächste Risikofaktor für eine nächste ACL-Verletzung oder für eine, oder für eine Hamstring-Strain-Injury. Also das ist ein Teufelskreis. Und darum ist es so wichtig, gezielt durch spezifische Übungen spezifisch diese Muskeln zu kräftigen. Und vor allem stark exzentrisch. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und an einem Punkt nochmal zum Sprinten, weil einfach Sprinten ist einfach der King, der most bang for the buck. Weil, und das war kürzlich publizierte Studie von Mindy Gutscher 2020, und der hat sogar nachweisen können, die haben wirklich verglichen die Gold Standard Übung Nordic Hamstrings, die ja wirklich auch nachgewiesen ist, dass sie 50% Injury Reduction führt. Und da hat sogar Sprinten zweimal in der Woche, über 6 Wochen, eine signifikant stärkere Veränderung ausgelöst in der Fasziklänge. Muss man vorstellen, hat der Sprint war effektiver als die Nordic Hamstrings Übung, um die Muskeln zu verlängern. Muss man vorstellen, wie cool. Und gleichzeitig hat Sprint natürlich eine signifikante Verbesserung der Sprint-Performance gehabt, was ja, die Nordic Hamstrings Übung nicht hat. Und das ist etwas, wisst du mehr, eine Übung, wo du viele, viele Benefits hast. Das Problem ist auch, bei den meisten Fußballteams, würde ich jetzt behaupten, die sprinten selten über 20, 30 Meter mit 80-100% Effort. Sie machen viele Short-Side-Games, also viele so kleine Spiele, wo du vielleicht erst nicht 10 Meter, 15 Meter Felder hast. Da kommst du nie auf diesen Max-Speed. Und das sind so Kritikpunkte.
Ja gut, dort kommt das Ganze auch wieder mit der Ermüdung ins Spiel. Wenn man einen 90-minütigen Match hat oder mit Verlängerung, ist es natürlich auch anders. Natürlich, wenn die das Leben lang machen, die kennen diese Belastung. Man hat es halt auch, es passiert aber gleich auch relativ oft, wo man keine Ermüdung hat oder wo man nicht gross vorermüdet ist, bei Kurzdistanz, Sprinter oder Läufer zum Beispiel, wo eine ganz andere Belastung, eine ganz andere Intensität von dieser Laufbewegung haben im Vergleich zu einem 90-Minuten-Fußballmatch. Aber dort, ich glaube, auch so ein bisschen nochmal Takeaway, das heisst, probiert langsam aufzubauen, vor allem wenn ihr erst gerade eine Verletzung gehabt habt. Tönt über das Isometrische aufbauen, dann geht ihr langsam ins Konzentrische, Exzentrische, probiert das verschieden zu machen. Macht es einbeinig, macht es zweibeinig. Tönt Übungen, die hüftdominant sind, verwenden und Übungen, die kniedominant sind, verwenden. Probiert da verschiedene Tempos zu schaffen und nachher vielleicht mal eine Kraftübung wie ein Squat mit einem Sprung kombinieren oder mal ein bisschen eine fortgeschrittenere Übung machen, wie den Nordic Hamstring Curl oder das isometrisch heben oder ein bisschen an der Kraftausdauer der Hamstrings arbeiten mit diesen Tantrums, die wir da haben. Und nachher sportspezifisch auch gehen. Geht mal ins Laufen, geht mal seitlich, macht Sprünge mit Rotation, geht ins Sprinten. Braucht das auch, aber tönt das Schritt für Schritt langsam einbauen. Geht nicht einfach von 0 auf 100 voll wieder rein. Tönt das progressiv aufarbeiten, das Krafttraining langsam steigern, weil man weiss auch Leute, die sagen, ja, eure Physio ist fertig, Hamstring hebt wieder, mehr oder weniger schmerzfrei, ist okay, geht wieder aufs Spielfeld.
Ja, genau.
Aber
man jetzt fängt es an.
Man war auf dem Spielfeld und man ist sich vielleicht unsicher und so oft gibt es wieder Verletzungen. Es ist beim Kreuzband ganz ähnlich.
Du hast recht. Genau, aber das Problem ist, das ist genau das Problem. Physio hört auf, aber genau dann, ab diesem Punkt, beginnt eigentlich die richtige spezifische Rehabilitation.
Ja.
Und gerade dann muss man anfangen, wirklich intensiv zu trainieren und vor allem auch dann anfangen mit Running Drills, wo man versucht, mehr in diese Dynamik reinzukommen. Mhm. Das wird meistens vernachlässigt. Und darum haben wir auch so eine hohe Re-Injury-Rate.
Mhm.
Ich glaube auch, meine Takeaways sind auch, wie du gesagt hast, grundsätzlich Verletzungen der Hamstrings sind einfach multifaktorell, das möchte ich nochmal betonen. Also nur weil du jetzt schwache Hamstrings hast, heißt das lange nicht, dass du jetzt eine Verletzung bekommst. Es ist meistens ein Konglomerat von vielen Faktoren, die einfach ineinander greifen. Du kannst müde sein, weil du schon, weiß nicht, 3 Wochen lang viel trainiert hast, dann bist du im Match in der Nachspielzeit, also komplett K.O., komplett kaputt. Dann hast du vielleicht eventuell eher schwächere Hamstrings. Dann hast du eventuell auch noch eine scheiß Lauftechnik, Sprinttechnik. Mit einem Agility. Okay, und dann könnte auch noch sein, dass ein Ball kommt und du willst diesen Ball holen, einen Antritt und dann zack. Okay, aber es ist immer meistens ein Konglomerat von vielen Faktoren, die da zusammenspielen. Aber was können wir tun? Eine Verletzung entsteht nur dann, wie immer, wenn eine Belastung, also ein Stressor, die Dehnung in diesem Fall, die Kapazität übersteigt. Das wären die Hamstring, ja, die Kraft der Hamstrings, der Sehnen. Genau, und daher ist das Ziel, entweder wir sagen, ja, ich versuche den Stressor zu reduzieren, dann passieren keine Verletzungen mehr, das heißt, ich höre auf, Fußball zu spielen, ich springe nicht mehr. Das ist, glaube ich, keine Lösung, sondern wir versuchen auf der anderen Seite die Kapazität zu erhöhen. Das schaffen wir, wie der Janosch angesprochen hat, durch Kräftigungen. Da schaffen wir, dass wir die Muskulatur, die Sehnen stärken. Das hauptsächlich mit exzentrisch dominanten Übungen, mit Übungen, die dynamisch sind und einen langen Hebel haben oder eine lange Muskellänge haben.
Mhm.
Genau. Und der Sprint ist einfach die Königsdisziplin, die Königsübung.
Sprinting is king.
Sprint is king, ja.
Gut, ich glaube, wir können da langsam zum Schluss kommen. Falls ihr gleich noch Fragen zum ganzen Thema Hamstrings haben, Hamstrings-Verletzungen, Rehabilitation, Verletzungsrisikoreduktion, dann könnt ihr uns schreiben, entweder auf Instagram unter personaltrainingzug oder patrick.bröller und genau gleich auf Twitter unter personaltrainingzug oder patrick.bröller. Wir werden jetzt das auch weitermachen, das heisst, wir werden auch auf andere Partien vom Körper eingehen, das heisst, jetzt haben wir Hamstrings gemacht, wir werden mal auf die Wädli, auf die Achillessehne gehen, Kreuzbänder, Schulterbereich etc., wie wir probieren, Körper, so ein bisschen spezifische Bereiche, ein bisschen mehr zu analysieren, was sind die Ursachen von Verletzungen, was kann man dagegen machen und wie könnt ihr dem ein bisschen entgegengehen. Dann bedanke ich mich ganz vielmal bei euch für eure Aufmerksamkeit und bei dir, Patrick, für deine Expertise und für deinen Humor. Und dann wünsche ich euch den Umständen entsprechend noch eine schöne Woche. Ciao zusammen.
Okay, ciao.